Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Schweiz müsse den Bildungsstand drastisch erhöhen. Mit dieser Botschaft haben Sie, Herr Sutter, kürzlich einen Coup gelandet. Sie verlangen zusammen mit dem Philosophieprofessor Walter Zimmerli in einem Papier mit dem Titel Zukunft Bildung Schweiz, in einer Art Weißbuch, dass nicht 20% der jungen Leute, sondern 70% eine Matur machen, damit sie nachher auch eine höhere Ausbildung absolvieren können. Die Schweiz müsse die Zahl der Hochschulabsolventen verdoppeln. Helvetisch ausgedrückt, die Schweiz braucht mehr Studierte. Warum?
Dieses Weißbuch stellt Thesen auf, welche für das Jahr 2030 richtig, wichtig oder zielstrebend sein sollen. Das heißt, das ist nicht eine Forderung, das jetzige Bildungssystem zu ändern.
Aber vorausblickend,
jawohl. Im Buch steht nirgends, dass wir von 20% auf 70% Matura ansteigen wollen. Wir sagen nur 20% oder 70% Tertiärbildung. Das heißt höhere Bildung, das sind Fachhochschulen, das sind höhere Berufsbildungen und das sind effektiv, wie Sie gesagt haben, die heute relativ tiefen Matura-Quoten. Aber das heißt auch, dass wir heute nicht auf 20% und dann eben auf 70% gehen sollen. Das ist nicht so, sondern wir sind heute schon bei mindestens 50% eben dieser tertiären Abschlüsse. International ist es so, dass wir viel mehr Kader und Akademiker einführen müssen, wenn ich so sagen darf, das heißt mit ausländischen Diplomen anstellen müssen bei uns. Und ich glaube, in gewissen Berufsrichtungen, zum Beispiel die Gesundheitsberufe, aber auch bei den Ingenieuren in gewissen naturwissenschaftlichen Fächern, können wir nicht darauf zählen, dass das in 20 Jahren noch so gut möglich ist, wie heute eben so viele 30.000 Kader jedes Jahr in die Schweiz zu holen. Die anderen Länder, die brauchen die auch und wahrscheinlich besonders in den Gesundheitsberufen, leiden diese Länder schon heute darunter, dass die reiche Schweiz nicht genügend Leute für diese höheren Berufsbildungen vorbereitet, motiviert.
Vielleicht müssen Sie doch noch einmal ganz kurz präzisieren, wie viele Leute machen denn heute jetzt einen solchen Abschluss, Fachhochschule oder Universität? Ich meine, es sind etwa 28%.
Nein, es sind über 50%, wenn man die höheren Berufsbildungen auch dazu zählt. Aber die machen das nicht alle natürlich mit 20 oder mit 25, sondern das ist eine, nicht gerade lebenslange, aber doch eine gestaffelte Ausbildung. Und es gibt viele Leute, die zu einem späteren Zeitpunkt ihre ursprüngliche Berufsbildung erweitern durch Kompetenzen, die sie eben im Leben brauchen. Und diese Kompetenzen sind dann auch eben auf dem tertiären Niveau. Und wir sagen einfach in diesem Weißbuch, diese Tendenz, dass wir mehr Leute mit mehr Allgemeinbildung und mit mehr höherer Berufsbildung brauchen, die wir zunehmen. Das heißt, in 20 Jahren brauchen wir sicher noch mehr als heute.
Frau Rosenheck, Sie haben sich als Leiterin der Berufsbildung des Kaufmännischen Verbandes Schweiz auch in diese neueste Bildungsdiskussion eingemischt. Das Thema brennt auch Ihnen unter den Nägeln. Warum?
Zuerst einmal, ich finde es gut und wichtig, dass diese Diskussion endlich aufgenommen wird. Herr Sutter, Sie haben mir schon einigen Wind aus den Segeln genommen, indem Sie die Definition der höheren Bildung bereits sehr weit gefasst haben. Sie haben die höhere Berufsbildung mit eingefasst. Und genau da liegt die Problematik, dass das die breite Öffentlichkeit eben nicht tut. Und genau deshalb habe ich mich eingeschaltet und gesagt, hallo, mehr Akademiker, mehr Maturanden, das löst unser Problem nicht.
Also höhere Bildung heißt dann eben auch Berufsleute, die eine höhere Fachausbildung machen, aber nicht einen Universitätsabschluss haben oder nicht einen Fachhochschulabschluss. Also das muss man dann einfach unterscheiden, wovon wir genau sprechen.
Im internationalen Vergleich wird dies eben genau nicht gemacht. Man zählt einfach die reine Akademiker- oder Maturandenquote und dann liegen wir natürlich nicht sehr gut. Und das ist ein unfairer Vergleich.
Diese Quote ist eben dann etwa bei 28%, also tief. Frau Rosenheck, Sie wollen an diesem Modell der Schweizer Berufsbildung festhalten. Dieses Modell sei weltweit eines der erfolgreichsten. Sie haben auch Vergleiche. Sie sagen, Sie kennen die amerikanische Bildungslandschaft zum Beispiel gut. Woran machen Sie das fest, dass dieses Schweizer Modell, also eine relativ starke Berufsbildung, dass das so erfolgreich ist?
Die Schweiz lebt von einem hochqualifizierten, ich nenne das beruflichen Mittelstand. Das sind wirklich hochqualifizierte Berufsleute und die sichern uns die gut bekannte Schweizer Qualität. Das kennt man zum Beispiel in den USA nicht. Da fehlt dieser berufliche Mittelstand. Man hat dort genau keine hochwertige Berufsbildung. Ich kenne das sehr gut. Ich bin selber Amerikanerin. Wenn Sie in den USA unterwegs sind, dann fällt sofort auf, der Zustand beispielsweise der Infrastruktur überhaupt fatal. Man findet kaum hochqualifizierte, motivierte Handwerker. Das ist alles Second Class oder Last Class. Wer den akademischen Anschluss nicht schafft, der macht dann halt die minderwertige Berufsbildung. Ich bin sicher, das ist ein wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Aus Sicht der Teilnehmer ist ebenfalls ein wichtiges Element im Bildungsweg. Es verhilft einer Vielfalt von Schulabgängern zu einem hochwertigen Abschluss. Für schulisch Starke haben wir die Möglichkeit der Berufsmatura, eine sehr attraktive Möglichkeit. Da kann man Theorie und Praxis sehr gut kombinieren. Aber auch Leistungsschwächere finden den Zugang in die Berufswelt mit einem wirklich hochwertigen Abschluss.
Nun argumentiert aber eben Herr Suter, das wird in Zukunft nicht mehr reichen.
Ich denke, mit der Lehre, mit der Grundbildung, das reicht in der Tat nicht mehr aus. Da kann man nicht aufhören. Das ist nicht ein Beruf fürs Leben, sondern es braucht zwingend höhere Bildung. Und eben das kann auch die höhere Berufsbildung sein.
Wenn wir jetzt mal auf der Stufe der Maturanten bleiben, etwa 20% eines Jahrgangs in der Schweiz machen eine Matur. Dieses Verhältnis ist im internationalen Vergleich einmalig tief. In vielen Ländern ist es umgekehrt. Da machen sehr viel mehr Leute eine Matur und viel weniger eine Berufslehre. Wie kam es in der Schweiz überhaupt zu dieser starken Ausrichtung auf die praktische Berufsbildung, Frau Lehmann?
Dieses Konzept der dualen Berufsbildung, auf die jetzt Frau Rosenegger zu sprechen kam, die Wurzeln dieses Konzeptes liegen eigentlich im zünftischen Berufsbildungssystem, das im 14. bis 18. Jahrhundert in den deutschsprachigen Ländern vorzufinden war. Und dort war dieses Konzept der Meisterlehre vorhanden, wo eben Jugendliche, männliche Jugendliche aus der städtischen privilegierten Schicht einen Meister suchten und dort ein Handwerk erlernten, Teil der Familie dann wurden, dann in Gesellenstand kamen und nachher wieder zum Meister wurden. Und dieses Konzept dieser Meisterlehre wurde dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder aufgegriffen, als die Berufsbildung eigentlich dann institutionalisiert wurde in der Schweiz. Also 1930 war das erste Berufsbildungsgesetz und dieses Modell hat Pate gestanden.
Nun gab es ja in anderen Ländern auch solche Handwerkertraditionen, es gab auch Zünfte und trotzdem hat man das heute in der Schweiz ja ausgeprägt.
Ja, also in Deutschland, in Österreich, dann in Italien und Frankreich, in gewissen Gebieten als Elsass, Südtirol findet man das auch. Also dort, wo Zünfte sehr stark waren, dort findet man diese duale Berufslehre. Und im Unterschied jetzt zu anderen Ländern, wo das eben nicht vorhanden war.
Gibt es auch Untersuchungen dazu, was diese starke Ausrichtung auf diese praktische Berufsausbildung für die Gesellschaft in der Schweiz bedeutet?
Das Potenzial der Berufslehre, denke ich, hat sich eben gezeigt, auch in internationalen Studien, dass die Integrationskraft dieser Art von Bildungsweg sehr stark, sehr groß ist. Also diese Mischung von betrieblicher Bildung und theoretischer Bildung, die eignet sich eigentlich sehr gut, um Jugendliche zu integrieren, um die Arbeitslosigkeit auch tief zu halten.
Das, ja. Diese Berufsbildung der Schweiz ist ja weiterum anerkannt. Trotzdem wird ja eben jetzt langfristig zum Beispiel von Ihrer Seite gefordert, Herr Suter, dass es eben einfach wirklich mehr höhere Ausbildung jetzt im klassischen Sinne braucht, sei es an einer Universität oder einer Fachhochschule. Da kommen aber ziemlich geharnischte Reaktionen. Der Arbeitgeberverband zum Beispiel sagt, eine solche Forderung nach mehr Studierenden sei unseriös. Der Gewerbeverband spricht von Frontalangriff auf die Berufsbildung. Der Verein der Gymnasiallehrkräfte befürchtet, dass Sie falsche Hoffnung wecken. Lassen Sie Ihr Weißbuch bei all dieser Kritik jetzt wieder in der Schublade verschwinden?
Nein, ganz sicher nicht, aber wir nehmen diese Kritik sehr ernst. Es war eben auch das Ziel dieses Weißbuches, dass diese Diskussion jetzt in Gang kommt. Wir glauben nämlich, dass das sehr wichtig ist. Und wenn wir heute schauen, wer keine Arbeit hat oder findet oder längerfristig eben arbeitslos ist, das wird dort häufig beklagt, dass die entweder die Allgemeinbildung oder die Weiterbildung nicht genügend wahrgenommen wurde. Und noch ein anderer Punkt dazu, es ist sehr, sehr häufig, mehr als die Hälfte aller Personen, die eine Lehre oder ein Studium bekommen, ändern später im Leben ihren Beruf und müssen dazulernen. Und das ist heute viel, viel häufiger als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Und wenn diese Tendenz weitergeht, wird sie noch häufiger sein in 20 Jahren. Und auf diesen Punkt wollten wir aufmerksam machen, auch im Sinne einer erhöhten Durchgangsmöglichkeit zwischen akademischen und, was wir jetzt gesagt haben, klassischen Berufslehren. Das muss unbedingt verstärkt werden, diese Durchgangsmöglichkeiten, und zwar in jedem Alter.
Nun wurde diese Durchlässigkeit ja ein Stück weit sehr ausgebaut in den letzten Jahren in der Schweiz. Also man kann mit einer Berufslehre eine Berufsmatur machen, dann an eine Fachhochschule und kommt zu einem solchen höheren Bildungsabschluss. Obwohl dies ein Stück weit ja schon realisiert ist, wird jetzt diese Forderung nach mehr höherer Bildung auch als Bedrohung aufgefasst, wenn man diese Leserbriefe sieht, die öffentlichen Stellungnahmen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich denke, es hat viel damit zu tun, eben, dass die Terminologie nicht klar ist. Was meint man mit höherer Bildung? Und wenn man das so umfassend definiert wie Sie, dann kann kaum jemand etwas dagegen haben.
Könnte es nicht auch sein, dass gewisse Leute Angst haben, die jetzt eben für sich selber, ihre Umgebung, die Erfahrung eben vor 20 Jahren haben und sagen, das war doch wirklich sehr gut. Und es ist einfach eine Tendenz da, dass dieses duale System für in 20 Jahren noch besser werden muss oder kann, dadurch, dass man in gewisse Sachen noch dazu bringt, was wir jetzt schon als Entwicklung sehen und das einfach unsere Augen nicht zutun können von dieser Entwicklung. Wenn ich aber in der Weltschweiz, wo ich wohne, schaue, wie viel kompetente Berufsleute aus Frankreich sich auf dem Markt eben zeigen, dann ist es schon so, dass die Schweizer häufig schlechtere Chancen haben, weil sie eben zu wenig sich für eine höhere Bildung, jetzt eine Fachhochschule zum Beispiel, interessieren und das zu spät realisieren. In Frankreich hat das schon begonnen. Ich sage jetzt nicht, das System sei besser, aber allgemein um uns herum gibt es auch gewisse andere Beispiele, die gut sind.
Das würde aber heißen, dass eben jetzt die Berufsbildung mal im Allgemeinen, Sie haben jetzt Handwerker eher angesprochen, nehme ich an, gar nicht so gut ist, wie immer alle sagen, Frau Rosenegg.
Sie ist sicher nicht perfekt. Es gibt einiges zu tun. Wir müssen dieses gute System, dieses bewährte System weiterentwickeln. Da bin ich überzeugt, da ist einiges zu tun. Aber das heißt nicht, dass wir das ganze System über Bord werfen müssen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Nun gab es in der Schweiz in den 1960er Jahren ja schon mal eine sogenannte Bildungsoffensive, ein Bildungsausbau, der vom Bund gesteuert wurde. Frau Lehmann, wie sah der damals aus?
Das ganze Bildungssystem, jetzt vor allem auf der nachobligatorischen Stufe, wurde jetzt in den letzten 40 Jahren enorm ausgebaut. Also wenn man mal die Mittelschulen anschaut, der Maturität Typus C, also dieses Naturwissenschaftliche, wurde gleichgestellt mit A und B. Das heißt, man hatte dann auch Zugang zur Universität. Vorher war das nur zur ETH und die ETH war dann noch im Vergleich noch tiefer gewertet. Und dieser Druck auf das Bildungssystem, den muss man gesellschaftlich verstehen. Also ich denke, die Argumentation auch jetzt hier am Tisch verläuft ja sehr schnell auf dieser wirtschaftlichen Ebene. Also man hat das Gefühl, man braucht höhere Kompetenzen, die Leute müssen mehr wissen, es sind größere Anforderungen. Jetzt aus einer soziologischen Perspektive kann ich hier ergänzen, dass aber eben auch die Bildungszertifikate, also der Wert, die Berechtigung, was das bringt dann im Leben, auf dem Arbeitsmarkt bezüglich Positionen, das nimmt ja dauernd ab, wenn immer mehr dann eben auch auf den Zehen stehen. Und das gibt einen Druck auf den Nationalstaat, das Bildungssystem auch fortlaufend auszubauen. Also alles, was wir beobachten können, das ist immer auch, nicht nur, aber immer auch ein Ergebnis des Drucks der Stakeholders, also der Eltern, der Teilnehmer einer Gesellschaft auf das Bildungssystem.
Ich glaube, Sie haben, Frau Lehmann, einen wichtigen Punkt aufgenommen. Ich nenne das eigentlich Bildungsinflation. All unsere Titel werden immer weniger wert, wenn jeder einen hat. Was ist schon ein Bachelor heute?
Warum?
Jeder hat es, es ist keine Auszeichnung mehr. Aber da müssen wir sehr genau hinschauen. Es ist nicht das, was wir wollen und brauchen. Nicht einfach jeder soll einen Abschluss haben. Mehr ist nicht zwingend besser. Wir müssen genau hinschauen, was brauchen wir. Und es sind nicht nur die Abschlüsse, die Zertifikate, die wichtig sind, sondern es ist auch eine Haltung der Personen, die wir erwarten. Ich denke, eine Bereitschaft, sich laufend fortzuentwickeln, weiterzuentwickeln, neugierig zu sein, neue Felder zu betreten Und das ist nicht immer verbunden nur mit formalem Lernen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man sich weiterentwickeln kann. Es ist nicht nur das Zertifikat. Das müssen wir ehrlich sagen, eine ganze Bildungsindustrie wartet nur darauf, Massen von Leuten weiterzubilden.
Herr Sutter, sehen Sie das auch so? Es ist nicht unbedingt besser, wenn mehr Leute einen höheren Bildungsabschluss haben.
Natürlich soll es keine Inflation von diesen Abschlüssen, von diesen Titeln und so weiter geben, aber gleichzeitig ist das schon da heute. Heute machen viel mehr Leute Zusatzausbildungen, machen noch Abendschulen und weil sich einfach daraus mehr Chancen im Berufsleben erhoffen, die sind auch häufig da. Und das sollte man nicht bremsen. Ich bin ganz einverstanden, dass man das nicht künstlich hochdrehen muss. Aber ich glaube einfach, in der Zukunft wird das noch mehr zunehmen. Und diese Titel, die müssen dann natürlich etwas heißen. Das darf nicht gratis sein. Das muss dann wirklich ein Inhalt da sein und ein Gewinn für die, die sich dafür einsetzen.
Ich denke, bei den jungen Leuten hat dieses Denken sehr stark schon eingesetzt. Ich merke, bei Lehrabgängen schon fast automatisch befassen sie sich bereits mit dem nächsten Bildungsschritt, kaum haben sie die Lehre abgeschlossen.
Ja. Wenn man jetzt trotzdem noch einmal ein paar Jahrzehnte zurückschaut, mit diesem Bildungsausbau von den 60er Jahren an, Sie haben es angesprochen, Frau Lehmann, mit dem Ausbau der Mittelschulen, da kamen ja auch sehr viele Mädchen dann zunehmend in den Genuss einer höheren Ausbildung. Diese Entwicklung hat angehalten, die Frauen haben aufgeholt in den letzten Jahrzehnten, mehr Frauen als Männer machen heute eine Matur. Es gibt auch Universitäten, da ist der Frauenanteil insgesamt bereits über jenem der Männer, also ohne diesen Bildungsausbau, würde ich jetzt mal behaupten, wären Sie heute da allein am Tisch, Herr Sutter. Wenn jetzt aber nun einzelne Kantone, wie zum Beispiel Zürich, diese Maturantenquote künstlich niederhalten, also die sagen, wir wollen nicht mehr als 20% eine Matur machen, deswegen machen wir einfach die Prüfungen strenger oder die Benotungen strenger. Könnte das auch sein, dass man sagt, wir wollen gar nicht mehr, wir wollen auch eigentlich nicht, dass diese Entwicklung, von der die Frauen profitiert haben, dass die weitergeht? Könnte das sein?
Also ich verstehe das auch natürlich sehr schlecht, warum man das künstlich tief hält. Natürlich kann man immer das Argument bringen, die Qualität wird dadurch gehalten. Aber jetzt gerade für Frauen, wir brauchen die Frauen nicht nur in der Gesellschaft und in der Bevölkerung, wir brauchen sie auch in der Wirtschaft und bei den Berufen. Nehmen Sie die Gesundheitsberufe wieder, wo weit mehr als die Hälfte der Studentinnen in der Medizin heute Frauen sind, aber leider viele dieser Frauen später nicht mehr weiterarbeiten. Und ich glaube, eine Entwicklung des Bildungssystems mit neuen Möglichkeiten, auch neuen Abschlüssen, neuen Spezialisierungen und natürlich Teilzeitarbeit und was sonst noch dazu gehört, das brauchen wir absolut. Und ich glaube, die Frauenförderung gerade durch neue Bildungswege, neue Berufsprofile auch, ist ganz, ganz wichtig, dass wir in der Zukunft noch so eine erfolgreiche Schweiz haben wie heute.
Sie sind ja Professor für Intensivmedizin an der Uni Genf. Wie sieht es da aus? Woher holt man die Mediziner, die Medizinerinnen aus dem Ausland oder sind das Leute aus Genf?
Aus Genf holt man sie natürlich, da finden wir aber nicht mehr als etwa einen Drittel, vielleicht etwas mehr als einen Drittel jedes Jahr der Mediziner, die wir suchen. Die Schweiz hat letztes Jahr 670 Mediziner ausgebildet und 1300 aus dem Ausland für ihre Stellen in den Spitälern und sonst angestellt. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, was Sie gesagt haben, um den Frauen eine bessere Möglichkeit im Beruf zu bleiben. Da müssen wir eine Anstrengung machen. Und ich glaube, wir können nicht so weitermachen in der Schweiz als reiches Land, dass wir den anderen Ländern, heute ist es zum Glück hauptsächlich Deutschland, aber auch Deutschland, hat nicht mehr genügend Ärzte. Sie importieren sie dann aus Polen. Polen importieren sie aus Russland oder aus der Ukraine und so weiter. Wir müssen an diesen Braindrain denken und eben das Bildungsangebot in der Schweiz so machen, dass wir eben auch wieder mehr Kader und auch mehr Akademiker ausbilden können. Und das betrifft die Medizin natürlich ganz speziell. Natürlich kostet das etwas, aber es ist einfach viel gerechter, ethisch viel korrekter, dass wir diese nicht durch ärmere Länder ausbilden lassen und sie nachher zu uns ziehen durch unsere guten Lohn- und Lebensbedingungen.
Ich möchte nochmals auf die Geschlechterfrage zurückkommen mit dem Gymnasium. Also ich denke jetzt, Immer wenn es um Rationierungen geht, kann man sagen, dass da versucht wird, gewisse gesellschaftliche Gruppen von einem Bildungsgang abzuhalten oder etwas auszuschließen. Und ich habe in meinen Unterlagen einen NZZ-Artikel gefunden aus dem Jahre 2006, ist also noch nicht so alt, und da wird problematisiert, dass eben immer mehr Knaben vom Gymnasium fernbleiben. Und die Argumentation, die läuft dann so, dass eben aufgrund der Maturitätsreform mit den Naturwissenschaften, die jetzt zu wenig gewichtet seien, dann die Buben ausbleiben, die sich genuin für Naturwissenschaften interessieren würden. Und man ruft dann nach einer curricularen Veränderung, also dass da wieder mehr Naturwissenschaften reinkommen. Und interessant daran finde ich, es könnte ja auch sein, dass man versuchen würde, die Mädchen für die Naturwissenschaften zu gewinnen, aber man ruft nach den Buben. Und meine Hypothese ist, dass auch in diesem Bereich, also ich komme ja aus dem Bereich der Lehrerinnenbildung, auch eine Angst da ist von, ich brauche den Ausdruck ungerne, aber dieser Feminisierung, dass eben wenn zu viele Frauen in einem Bereich sind, dass dieser Bereich abgewertet wird, also dass dieser Königsweg der gymnasialen Bildung an Prestige verliert, wenn da irgendwann die Mädchen einfach wirklich zu dominant sind und die Buben ausbleiben.
Ja, vielleicht schon, aber ich glaube, der Grund eben jetzt in den Naturwissenschaften, in anderen Universitäten, bei den Ingenieuren, in der Mathematik, in der Physik, hat es relativ wenig Frauen. Und man muss sich schon fragen, warum das so ist. Ich glaube, man soll die Motivation für eben Gebiete, für alle Gebiete sehr früh beginnen. Das muss in den ersten Schuljahren, muss dieser Kontakt, muss das beginnen. Und nachher natürlich muss auch jeder die Wahl haben, das zu wählen, was er gerne hat, was er gerne macht.
Auf einen Aspekt möchte ich jetzt trotzdem noch einmal zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt, also das finde ich wirklich besonders interessant. Jetzt machen heute eben mehr Leute eine Matur, eine Berufsmatur. Es gibt mehr Möglichkeiten als früher. Eben mehr Frauen sind auch darunter. Und trotzdem haben Sie fast einhellig gesagt, ja, wenn das mehr machen, dann sinkt das Niveau. Das muss ja nicht zwangsläufig so sein.
Nein, da bin ich ganz einverstanden mit Ihnen. Und ich glaube, diese Angst, dass das Niveau sinkt, ist unberechtigt. Natürlich, wenn man jetzt plötzlich die Gymnasiasten verdoppeln würde, dann würde wahrscheinlich die Eingangskriterien wären nicht unbedingt die gleichen. Aber das heißt nicht, dass es am Ende nicht eventuell die gleiche Qualität wieder gibt. Und was heißt das schon, die Qualität? Sind das die Maturanoten oder was ist das? Eigentlich sollten wir schauen, wie diese Leute dann im Berufsleben später oder wenn sie eine Universitätsbildung machen, diese Universitätsbildung machen. Und da bin ich gar nicht sicher, dass wenn wir mehr Gymnasiasten hätten, dass die Qualität sinken muss.
Andererseits gibt es ja auch Länder, die eben mehr solche Hochschulabsolventen haben, die jetzt anfangen, so private Elite-Universitäten zu gründen, um dann eben auch eine andere Marke zu setzen, dass da die noch besseren sind. Also dieser Trend gibt es ja auch.
Ja, ich glaube, es gibt Schulen, auch bei uns gibt es viele Schulen, die wirklich die Kompetenzen der Kinder, der Schüler sehr gut entwickeln, helfen können. Und diese häufigen Elite-Schulen und Elite-Universitäten, das ist eigentlich ihr Credo, dass sie gut werden, weil sie ihre Schüler vielleicht besser betreuen. Ich bin nicht sicher, dass das zusammengeht. Wir müssen aber nicht nur für die Frauen, wie schon erwähnt, jetzt was machen, sondern auch für die sozial nicht so gut gestellten, weil wir wissen heute, dass viel zu wenig von diesen Kindern eben dann eine höhere Berufsbildung oder eine Matur machen. Und da müssen wir auch Wege finden, dass wir diesen Leuten eben aus Familien, die nicht so gut gestellt sind, dass wir diese Wege erleichtern, verbessern können.
Wie wollen Sie das machen?
Wir haben in der Schweiz ein Stipendienwesen für zum Teil Gymnasiasten, zum Teil für die Universitäten, das unbedingt weiter ausgebaut werden muss. Es muss ein großer Prozentsatz, ich sage nicht eine Mehrzahl, aber in anderen Ländern können viel mehr Schüler Stipendien erhalten, als das in der Schweiz der Fall ist. Und kantonal sind die Unterschiede riesig groß in der Schweiz. Da sollten wir eine Erhöhung dieser Quote, eine bessere Ermöglichung von Stipendien sollten wir erreichen.
Diese Elite oder Exzellenzdiskurs, den man ja überall findet, also zum Teil auch in den Mittelschulen, also denkt im Kanton Aargau wurde vor 2-3 Jahren ja die Idee lanciert, des Bildungsdirektors ein Elite-Gymnasium zu machen. Man findet es auch auf Hochschulebene. Eigentlich verweist ja dieser Diskurs Elite versus Masse darauf, dass Bildung eben nicht nur auf diesen Aspekt von Qualifikation hat, sondern bei Bildung geht es immer auch um Bildung berechtigt zu etwas. Man kriegt mit Bildung Zugang zu einer bestimmten Position. Man kann sich mit Bildung absetzen, also dieser Distinktionsaspekt. Und in dem Sinne oder dem Moment, wo man Angst hat in einer Gesellschaft oder man, also gewisse Gruppierungen Angst hat, dass jetzt zu viele Leute da partizipieren können, beginnen dann bestimmte Prozesse von Ausschlüssen oder von Absetzungen. Und dieser Elite-Diskurs ist jetzt ein Beispiel davon, wie man dann versucht, gewisse Gebiete wieder etwas höher zu stellen, abzugrenzen, Barrieren zu setzen, damit nicht alle partizipieren können. Also das ist in einer Gesellschaft, die Ungleichheiten hat, wir haben Ungleichheiten, die Berufe sind unterschiedlich, zum Beispiel belohnt, ist Bildung immer, hat diese Aufgabe oder Funktion, diese Legitimation auch zu bieten, wer eigentlich jetzt zu welchem gesellschaftlichen Platz Zugang hat.
Wenn man jetzt die Zahlen ansieht, dann scheint es für die Schweiz ziemlich schnell prekär zu werden. Also 15.000 junge Leute schließen heute ein Studium ab pro Jahr, 30.000 Hochschulabsolventen, also doppelt so viel, muss die Schweiz aus dem Ausland holen. Es fehlen Ärzte, Ärztinnen, aber auch Ingenieure, Informatiker, Lehrer, WissenschaftlerInnen. So gesehen müsste man schon sich fragen, ob die Schweiz mit dieser starken Ausrichtung auf die Berufsbildung auf ein falsches Pferd setzt.
Ich glaube, die Berufsbildung, die höhere Berufsbildung hat ein Marketing, ein Imageproblem. Wenn man das nicht anerkennt als gleichwertig, einen höheren Abschluss als gleichwertig wie die akademischen Abschlüsse, dann werden diese Personen nicht für die höheren Stellen geholt. Wenn wir einen amerikanischen Manager haben beispielsweise, der wird sicher niemanden aus der Berufsbildung für eine höhere Position einstellen, schlichtweg, weil er das nicht kennt. Der wird einen Kollegen mit einem ähnlichen Abschluss holen, irgendeinem akademischen Abschluss. Ich denke, wir haben da ein Marketingproblem. Wir müssen den Bekanntheitsgrad und auch das Niveau, die Qualität der höheren Berufsbildung noch stärker aufzeigen.
Sie haben vorhin alle mal angesprochen, dass dieser Ausbau an Bildung in allen Bereichen, sei es in der Berufsbildung an den Fachhochschulen, wo ja auch sehr viele Studierende zunehmend hingehen, und an den Universitäten für die Wissenschaftsbetriebe, dass es da enorm viel Geld brauchen wird in den nächsten Jahren. Wird es da zu einem Verteilungskampf kommen? Wie wird sich das entwickeln?
Ich glaube, das wird sich so entwickeln wie in der Medizin, dass das, wenn wir eine gute Bildung wollen für allen, dass das teurer wird. Wie viel, das wissen wir nicht genau. Und etwas, das teuer wird allgemein, da wird schon einen vielleicht verstärkten Kampf geben. Aber ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, wie das Ansehen der Fachhochschulen ständig steigt. Jedenfalls von mir, von der Universität gesehen, ist das eine wirklich sehr positive, erfreuliche Entwicklung über die letzten 5 bis 10 Jahre. Und da verstehe ich absolut, dass sie mehr Geld brauchen. Sie wollen ja auch Forschung betreiben zum Beispiel, das noch zu wenig entwickelt ist, das sie auch entwickeln muss. Und das wird mehr kosten. Ob die Universitäten auch mehr kosten werden, da bin ich auch überzeugt, nicht nur, weil die Studentenzahlen zunehmen, sondern weil auch zum Beispiel die Forschung teurer wird. Und wir fordern auch im Weißbuch, oder wir stellen die These auf, dass bis in 20 Jahren ein größerer Anteil des Bruttosozialproduktes in diesen Bereich gehen muss oder gehen soll, weil ich glaube, davon hängt eben auch die Qualität des Lebens, des Berufslebens in der Schweiz und die Attraktivität der Schweiz ab.
Die Qualität des Lebens, auf diesen Aspekt möchte ich im zweiten Teil dieser Debatte zu sprechen kommen. Sie hören die Kontextdebatte auf Schweizer Radio DRS 2. Braucht die Schweiz mehr akademischen Nachwuchs, ist die Frage. Hier im Studio Basel sitzen Peter Sutter, Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz, die Leiterin der Berufsbildung des Kaufmännischen Verbands, Michelle Rosenheck, und die Bildungssoziologin Regula Lehmann. Im zweiten Teil dieser Debatte die Frage mal anders. Braucht die Bevölkerung in der Schweiz mehr höhere Bildung jenseits dieser wirtschaftlichen Verwertbarkeit, von der wir am Anfang gesprochen haben? Herr Sutter, Sie sagen im Weißbuch, nicht nur die Wirtschaft, auch Staat und Gesellschaft brauchen in Zukunft mehr höher gebildete Leute. Warum?
Ich glaube, die Bildung spielt eine große Rolle, damit sich der Mensch in der Gesellschaft aktiv betätigen kann. Das heißt, dass er an den wichtigen Diskussionen und auch Entscheidungen in unserer demokratischen Schweiz wirklich aktiv teilnehmen kann, braucht er eine gute Allgemeinbildung, er braucht eine gute Information über die wichtigen Punkte für nicht nur das gesellschaftliche Leben, sondern auch allgemein die Welt um ihn herum. Und dies natürlich nicht nur für die Schweiz zu sehen, sondern international. Also ich glaube hier, dass die Bildung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und zwar nicht nur die Bildung, die Schulbildung im Klassensinne, sondern die lebenslange Bildung.
Weiß man etwas darüber, Frau Lehmann, in der Bildungssoziologie, ob das Interesse am Staat, die politische Beteiligung mit höherer Bildung zunimmt?
Grundsätzlich ja, das Interesse ist sicher höher, man interessiert sich mehr für was läuft jetzt politisch, beteiligt sich mehr auch an den Auseinandersetzungen. Von dort her, denke ich, gibt es sicher Hinweise dafür, dass das auch stimmt.
Die Beteiligung am politischen, am gesellschaftlichen Leben hat ja sehr viel auch mit Selbstvertrauen zu tun. Ja, ich verstehe, was da diskutiert wird. Ich kann mitreden, ich kann mir eine eigene Meinung bilden. Das hat sehr wohl mit Bildung zu tun. Und ich denke, dieser Grundstein, der muss sehr, sehr früh gelegt werden, dieses Selbstvertrauen, eben sich neue Felder eröffnen zu wollen, das mit Freude zu tun. Und ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun, die Freude am Lernen bereits sehr früh zu verankern. Was heute geschieht, ist nicht immer nur freud- und lustvoll, wenn wir die Primarschulen anschauen. Ich glaube, da müssen wir einen Fokus setzen.
Also wenn man historisch auch schaut, bei der Institutionalisierung des Bildungswesens in der Schweiz 1850, also um 1850 rum, war ja auch eine der Motive, die Bürgerinnen und Bürger auch zu befähigen, also mit der Gründung der Nationalstaaten, überhaupt in diesem Staatswesen zu partizipieren und in dem Sinn auch sich beteiligen zu können, äußern zu können.
Da gibt es ja immer noch Probleme bei dieser Partizipation, also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind Zugang zu einer höheren Ausbildung bekommt, ist in einem Kanton wie Thurgau oder Glarus etwa halb so groß wie hier im Kanton Basel-Stadt oder im Kanton Genf. Bei Ihnen, Herr Sutter, bei gleicher, ich sage jetzt mal, Intelligenz, Motivation und Fleiß. Also zwischen Stadt und Land gibt es da eine Kluft. Und da sind ja dann auch noch die Kinder aus den weniger gebildeten Haushalten, die bildungsmäßig in der Schweiz seit Jahren und Jahrzehnten einfach kaum aufsteigen können. Wie bedeutend sind diese Ungleichheiten?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir etwas tun, dass diese Ungleichheiten verbessert werden können. Wir können sie nicht ganz aus der Welt schaffen, selbst mit einem Bildungssystem, das dem vermehrt Rechnung trägt. Aber wir sollten unbedingt etwas dafür tun, dass einfach ein Kind oder ein Mensch in verschiedenen Gebieten der Schweiz die gleichen Chancen hat, sich weiterzubilden. Natürlich sind gewisse abgelegene Gebiete sind da vielleicht nicht gerade bevorteilt, aber wir haben ja andere Medien heute, um diese Bildung zu vermitteln. Und ich glaube, die werden auch helfen, dass allgemein der Bildungsstand und eine lebenslange Auseinandersetzung mit gewissen dieser Themen stattfinden kann.
Es scheint doch einigermaßen ungerecht, wenn jetzt ein guter Glarner-Schüler kann nicht ans Gymnasium, aber in Genf kann er das.
Ja, also diese Kontingentierung, die unterschiedlich ist zwischen den Kantonen, ja, die ist problematisch, aber die verweist ja eigentlich einfach darauf, dass es nicht eine naturwüchsige Anzahl oder Proportion von sogenannt intelligenten oder begabten Kindern gibt. Das ist ja ganz stark in unseren Köpfen. Man hat so ein Gefühl von einer vielleicht 10- oder 20-prozentigen Größe von sogenannten begabten Kindern. Und diese Kontingente, die verweisen ja darauf, das ist ein soziales Konstrukt.
Nun, im Alltag merken ja viele Eltern, dass eben Bildung zunehmend wichtiger wird. Sie setzen Druck auf bei ihren Kindern, manchmal auch in der Schule. Sie machen sich unbeliebt bei den Lehrkräften. Das ist ja oft unangenehm für alle Seiten. Man mag es auch verwerflich finden. Andererseits spüren sie auch, dass Bildung immer wichtiger wird, eben nicht nur in Bezug auf den wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch, dass man vielleicht seine eigenen Probleme später mal besser lösen kann. Also es scheint so generell neuen Wert für das einzelne Individuum auch zu bekommen.
Warum? Ja, ja. Also das, wenn man jetzt auf das letzte Jahrhundert zurückschaut, ist es so, dass Bildung immer mehr von der Verpflichtung, also man musste am Anfang die obligatorische Schulpflicht durchsetzen, also gab es Strafen für die Eltern. Und diese Verpflichtung wurde immer mehr zum Bürgerrecht. Also heute ist Bildung ein Bürgerrecht, das eingefordert wird, eben von den Eltern auch. Und durch diese Bildungsspirale, die sich jetzt vor allem ab den 50er Jahren immer schneller in Bewegung gesetzt hat, diese Abwertung, die vorher von Frau Rosenegger auch erwähnt wurde, das setzt in Gang, dass natürlich alle Eltern, auch aus unteren sozialen Schichten, auch mit Migrationshintergrund, die wissen, dass heute Bildung sehr wichtig ist für die Zukunft ihrer Kinder und versuchen, wo immer möglich auch das Beste dann zu erreichen und machen natürlich Druck. Direkt dann im Klassenzimmer oder ganz allgemein als politische Bürger, wenn sie ein Stimmrecht, Wahlrecht haben, auf das Bildungssystem.
Wenn ich heute das dazu sagen darf, das ist definitiv etwas, was man feststellt. Und vielleicht sollte man auch darauf insistieren, dass eben nicht unbedingt jedes Kind zur genau gleichen Zeit gleichreif ist und gleich begabt ist, jetzt eben gewisse Sachen zu lernen. Und in diesem Sinne finde ich es auch sehr wichtig, dass unser Bildungssystem eben auch Möglichkeiten bietet für jemanden, der etwas später ins Gymnasium oder etwas später eine Matur oder eine höhere Berufsbildung machen will. Und ob das nun mit 20 oder mit 25 oder mit 45 ist, sollte eigentlich nicht mehr so wichtig sein. Das ist häufig heute noch etwas, das nicht sehr akzeptiert ist, dass jemand den Knopf spät auftut. Aber ich glaube, das muss absolut akzeptabel sein und muss anerkannt werden, dass für diese Leute eben auch die Möglichkeiten bestehen müssen.
Ja, ich denke, das hat auch wieder mit der Definition zu tun. Bildung, das versteht man so gemeinhin, oder diese Eltern, die Druck ausüben, die verstehen unter gebildet, eine 6 im Abschlusszeugnis zu haben oder eben einen akademischen Abschluss zu haben. Ich sehe Bildung vielmehr als eine Haltung, die Bereitschaft, das Interesse. Und ich denke, da sollte man ansetzen. Das sollte auch diesen Eltern vermehrt bewusst werden. Es ist nicht die Note im Zeugnis, sondern diese grundlegende Haltung, weiter lernen zu wollen. Vielleicht schaffe ich es im Moment nicht, aber ich habe, so hoffe ich, später Gelegenheit dazu.
Sie plädieren ja alle so ein bisschen für dieses lebenslange Lernen und das ewige Weiterlernen. Wenn man jetzt aber schaut, unter welchem Druck viele Leute im Beruf sind, da liegt eigentlich das Weiterlernen überhaupt nicht mehr drin, zumindest im Moment.
Da bin ich nicht sicher. Ich glaube, wenn jemand möchte, dann findet er auch einen Weg dazu. Ich bin einverstanden mit Ihnen, die Firma oder wo er arbeitet, wird ihm nicht unbedingt viele Freiheiten dazu geben. Aber ich glaube, das Bildungsangebot jetzt für solche Leute, das besteht. Aber es geht natürlich auch darum, und da hat ja auch eben der Betrieb, hat die Wirtschaft etwas zu tun, die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter so zu entwickeln, dass sie eben lebenslang glücklich sind und lebenslang sich entwickeln können.
Ist aber ein hoher Anspruch.
Ja, ja, gerne.
Also empirische Studien zeigen, dass es nicht so ist, dass die Leute, die unter hohem Druck stehen, also ich verbinde das mal jetzt mit in dem Sinn anspruchsvollen Berufen, jetzt weniger für die Weiterbildung investieren würden, sondern es ist eine klare Korrelation. Also je höher gebildet jemand ist, man kann sagen, desto anspruchsvoller ist der Beruf, aber desto mehr bildet er sich weiter. Das ist auch eben diese berühmte Weiterbildungsspirale oder wer hat dem wir gegeben. Das bedeutet auch wieder, dass es schwierig ist, diese nachholende Bildung auch wirklich aufzubauen. Also, dass Leute, die nicht sehr früh schon Bildungserfolge haben, dann eben auch abhängen bezüglich Weiterbildung.
Was würden Sie sagen, wie sieht in Ihren Augen ganz kurz zum Schluss dieser Debatte eine ausgezeichnet gebildete Person, Frau oder Mann, in 10 oder 20 Jahren idealerweise aus? Frau Rosenegger.
Für mich ist Bildung eine Haltung, eine Einstellung, eben dass man Neues entdecken, sich weiterentwickeln möchte und das mit Freude. Es braucht dafür eine breite Basis, es braucht Selbstvertrauen. Es braucht eine gute Mischung aus Wissen und Erfahrung. Es ist nicht einfach gesammeltes Wissen, das mich gebildet macht, sondern eben, ich komme wieder auf die Berufsbildung, die ich einfach wirklich schätze. Da hat man Wissen kombiniert eben mit Erfahrung. Man weiß nicht nur, sondern man kann umsetzen, man kann das verwerten, man kann das in verschiedenen Lebensbereichen einsetzen.
Herr Sutter?
Diese Person ist glücklich in ihrem Leben und zwar nicht nur in ihrem beruflichen Leben, wo sie sich enthusiastisch dafür einsetzt, dass es gut läuft. Es ist auch eine Person, die neugierig bleibt und ihren Horizonten weiten muss. Und der dritte Punkt ist eine Person, die aktiv mitmacht in der Gesellschaft, auch in den politischen Fragen und eventuell sich Wissen holt, dass er auch diese aktive Rolle spielen kann.
Frau Lehmann?
Also für mich wäre eine ausgezeichnet gebildete Person jemand, der über einen Bildungsweg, über Kenntnisse, über Bildungszertifikate verfügt, die nicht eben an die Herkunft, also familiäre Herkunft oder das Geschlecht gebunden wäre. Dafür brauchten wir ein sehr durchlässiges Bildungssystem mit verschiedenen Wegen, die auch später noch Zugang zu höherer Bildung ermöglichen würden. Und dieser Bildungsweg wäre bei diesem Menschen für mich nicht mit Abwertung und Ausschlüssen, Ausgrenzungen oder auf der anderen Seite Höherstellungen verbunden. Das heißt, die Bildung, die dieser Mensch besitzt, würde eben auch gesellschaftlich anerkannt sein. Ich möchte dazu das Beispiel nehmen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, wo ja die Sprache, die sie zu Hause sprechen, also das Potenzial, das sie mitbringen, in unserer Wahrnehmung immer noch oft mit einem Makel verbunden ist und nicht mit einem Potenzial, das anerkannt und wertgeschätzt wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.